Das ist ein krasser Stressor von außen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Fight or Flight aktivieren, ich muss erstmal den Sympathikus aktivieren.
Interleukin 1 Beta geht runter, Interleukin 10 geht rauf.
Ist tatsächlich ein interessanter Weg, um chronische Entzündung zu reduzieren. Da merkst du halt bei minus 70 gar nicht so viel, wenn du da 3 Minuten drin stehst. Das ist echt nicht so schlimm. Aber minus 110 3 Minuten sind schon Vollgas.
Dann verbessert das auch über die Zeit hinweg die Stresstoleranz oder Stressresilienz.
Genau. Das ist aber auch eine Gewohnheitssache, ne? Also die ersten paar Male sind auch immer fürchterlich und irgendwann mag man es dann aber.
Unbedingt sich mal Atemtechniken anschauen. Box Breathing gibt auch die Wim Hof Atmung.
Da muss man lange genug durchhalten. Das ist das Thema. Dann ist die Frage, wie man eben danach dann reagiert. Und dann gibt es die Leute, die dann zittrig irgendwie rumstehen und sagen, ich halte es nicht mehr aus.
Ich bin der.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüße dich, Mario.
Heute sprechen wir gemeinsam über Kälte. Passt zur Jahreszeit. Kältetherapie. Sehr trendig auch. Also es poppen auch hier in München. Wir sind ja hier im Werksviertel, ne, gerade. Da gibt es auch eine Kältekammer. Jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich.
Ja, schon ein Jahr, glaube ich sogar.
Seit einem Jahr. In allen großen deutschen Städten, österreichischen Städten, also nicht nur jetzt im deutschsprachigen Raum, poppen überall diese Walk-in-Kryokammern auf. Das sind meistens so Franchises, wo man dann einfach sich eine 10er-Karte kaufen kann, wo man auch einfach mal so hingehen kann. Und man will das Ganze niederschwelliger accessible machen für Leute, für Everyday Joe, ne? Das sage ich jetzt mal.
Ja, am Ende, genau.
Für Leute, die jetzt gar kein klar definiertes Problem wie irgendwie eine aromatische Erkrankung haben oder Multiple Sklerose haben, sondern die einfach so sich diesem Kältereiz aussetzen möchten. Und das ist enorm häufig geworden, ne? Auch Eisbaden, diese Pots kann man sich überall kaufen. Leute gehen einmal die Woche, springen sie in die Isar hier in München.
Genau, also es war ja reserviert für die Hardcore-Leute, ne? Und so langsam sickert es aber in die Breite, würde ich sagen, eben genau durch diese Zentren. Und ich meine, die Value Proposition ist ja erstmal ist es natürlich brutal männlich, wenn man sowas macht, ne? Also findet man das brutal gut. Ich kenne einen, der das in Frankfurt betreibt und der sagt immer, ja, die ganzen Banker, die leben bei ihm quasi in der Kryokammer, die kommen jeden Tag vorbei und fühlen sich danach richtig geil und gehen dann wieder arbeiten.
Wobei ich da auch dazu sagen muss, diese Kryokammern, die sind ja von der Experience her schon eher die soften Varianten, ne? Weil sich, also.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich trotzdem, kann man sich schon mit schmücken, ne? Also.
Ja.
Ist schon besser, als wenn man jetzt warm geduschen war im Fitnessstudio. Also,
gebe ich dir recht, aber
auf der Männlichkeitsskala, weißt du, auf der Testosteronskala würde ich es weiter oben anordnen. Ne?
Ja, der Reiz ist natürlich ein bisschen intensiver, ne? Ja. Und man muss das ja auch aushalten lernen und aushalten können. Das ist jetzt bei einer warmen Dusche was anderes. Aber genau, es ist halt trotzdem schon eher so die softe Variante, weil also. Ich habe schon mehr Respekt vor Leuten, die sich da so in den kalten See schmeißen.
Ja, das ist
vor allem, weil ich das selber,
heftig.
Ich habe es nur ein, zweimal gemacht. Ich bin auch nicht gemacht dafür. Aber
ja, das habe ich gesehen. Ja.
Deswegen ist das schon, schon auch Respekt. Oder sich da in so einen kalten Fluss reinzulegen, das ist schon nochmal eine ganz andere Experience, wie wenn man in so eine Kältekammer geht, ne? Weil wir ja auch alles schon mal getestet hatten. Aber viel wichtiger ist die Frage, warum boomt das so? Und ist das nette, ist das nice to have? Ne? Ist das rausgeschmissenes Geld? Wenn man jetzt in eine Kältekammer geht, tut man sich da vielleicht sogar was Gutes, wenn man sich jetzt in den kalten See reinschmeißt? Das sind die Fragen, die wir heute beantworten wollen, unabhängig von den ganzen Trendthemen. Und wieso reden wir heute über Kälte? Ne? Nicht nur, weil es draußen kalt ist, sondern weil das tatsächlich auch viele Versprechungen mit sich bringt.
Ja, also Kälte per se hat eigentlich eine sehr positive Datenlage und da gehen wir dann gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Erstmal ist es ja so, dass wir heute ja eigentlich im Winter, wir packen uns alle dick ein, im Auto ist Aircondition, daheim ist Heizung, ist ja nie wirklich Kälte ausgesetzt. Das heißt, wir sind nicht mehr so richtig angepasst und der Körper ist ja eigentlich dafür ausgelegt, regelmäßig diese Anpassungsreaktion zu haben und vielleicht auch ein Grund könnte sein, warum Leute so häufig krank werden, wenn es auf einmal kühl wird, ist, dass sie halt einfach nicht mehr so diese Anpassungsreaktion so gut überstehen, ne? Und der Körper daran nicht mehr gewöhnt ist und deswegen das Immunsystem überschießt und damit nicht gut klarkommt. Und die Value Proposition ist klar, du kannst dein Immunsystem damit verbessern, du hast mehr Energie, T3 theoretisch vielleicht auch sowas wie Allergien verbessern, weil man eben davon ausgeht, dass es eben das Immunsystem so ein bisschen sauberer reguliert, wenn man häufiger sich Kälte aussetzt. Regeneration ist auch ein großes Thema. Stress ist ein großes Thema, aber in beide Richtungen, das muss man ein bisschen nuancierter betrachten, da kommen wir gleich noch dazu. Und ja, also eigentlich super viele geile Geschichten und Datenlage auch richtig gut. Also eigentlich muss es jeder machen.
Ich wollte jetzt gerade noch mal kurz zurückrudern. Du hast ja Value Proposition gesagt. Also ja. Das ist das, was einem die ganzen Kryokammer-Anbieter, sage ich jetzt mal, versprechen.
Ne? Das stimmt,
ja. Dass man, also da steht ja, das ist eine lange Liste von irgendwie 10 verschiedenen Sachen. Wir wollen heute dann später auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Ist da jetzt wirklich was dran? Wie gut ist die Datenlage jetzt wirklich? Du hast schon ein bisschen was vorweggenommen, aber da reden wir dann gleich noch mal drüber. Ein Punkt noch. So vieles, was Biohacking macht, was jetzt auch im Longevity-Bereich so populär wird, vieles folgt zu dem Motto Back to the Roots. Ne? Wie du schon gesagt hast, früher waren wir ja auch Kälte ausgesetzt, die Leute haben das auch alle überlebt, das hat das Immunsystem irgendwie ein bisschen gestärkt, gekräftigt. Das haben wir heute nicht mehr, aufgrund von der ganzen modernen Lebensweise, und deswegen möchte man sich unter Anführungszeichen künstlich dieser Kälte nochmal aussetzen. Das ist der Gedanke dahinter. Ja.
Kann man auf verschiedene Arten machen, vielleicht noch dazu. Man muss ja nicht unbedingt in eine Kältekammer gehen. Gell? Also ich meine, ich glaube, das gibt es schon lange. Man kann auch kalt duschen, also warm und kalt duschen. Das ist auch schon, hat auch einen ähnlichen Effekt, ne? Wenn auch natürlich nicht ganz so potent. Und man kann natürlich auch Eisbaden. Das hast du auch schon kurz erzählt. Und das ist natürlich die Hardcore-Version für die ganz Wilden. Und da ist Kältekammer, würde ich sagen, so ein bisschen dazwischen. Ne? Das sind so die drei Sachen, die klassischerweise damit assoziiert werden.
Genau, und vielleicht Leute, die auch gerne das Gegenteil haben, nämlich Wärme nach einer Sauna. Also es ist ja auch normal, dass man rausgeht und sich danach kalt abtuscht oder im Fitnessstudio, wo wir immer sind. Ja. Da gibt es auch diesen Eimer da, wo da eiskaltes Wasser drin ist. Und da bekommt man dann mal so einen richtigen Schock. Und das ist natürlich auch gewissermaßen eine kleine Belastung für den Organismus, soll aber im Grunde ein positiver Stressor sein, aber nicht für alle Menschen. Und darum soll es dann heute später auch nochmal gehen. Ne? Weil auch Kälte ist ein sehr extremer Reiz. Und da muss man vorsichtig sein, wenn man gewisse Vorerkrankungen hat. Aber jetzt schauen wir uns ja vielleicht mal an. Jetzt setze ich mich dieser Kälte aus. Ich gehe ins Eisbad, ich gehe in die Kryokammer. Was passiert denn da eigentlich im Körper? Ne? Da passiert ja, ein paar Sachen passieren sofort. Und ein paar Sachen passieren dann über die Zeit hinweg, wenn ich das immer und immer wieder mache.
Genau, also das Erste, was mal passiert, ist, dass dein Kreislauf sich so ein bisschen zentriert. Das heißt, das Blut versucht sich vor allem zu konzentrieren auf die inneren Organe, auf die lebenswichtigen Bestandteile. Warum? Weil der Körper merkt, okay, das ist ein krasser Stressor von außen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Fight or Flight aktivieren, ich muss erstmal den Sympathikus aktivieren und schauen, dass ich hier mit diesem Stress klarkomme. Und damit werden natürlich auch Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Und das führt zu dieser Zentrierung des Kreislaufs auch mit. Ne? Und das ist erstmal eine krasse Stressreaktion, die der Körper macht, auf diesen akuten Stressor. Und dann ist die Frage, wie man eben danach dann reagiert. Und dann gibt es die Leute, die dann zitterig irgendwie rumstehen, ne? und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ne? Und die halten auch diesen psychischen Druck am Anfang nicht aus.
Ich bin der.
Genau. Ja, kommt drauf an. Ich glaube, in der Kältekammer hast du es gut überstanden.
Ja, Kältekammer ist okay, aber ich fange da halt auch krass an zu zittern.
Genau, und eigentlich ist das aber wirklich ja nur ein psychischer Stressor. Der ist eigentlich gar nicht so real, weil man ja genau weiß, man kann in 3-4 Minuten rausgehen, dann packt man sich einfach warm ein und dann ist alles wieder gut. Das ist ja eigentlich was man rational wissen kann. Und dann ist eben die Frage, wie man reagiert. Du reagierst dann mit gleich rausgehen, aber man könnte auch einfach noch 3 Minuten im See bleiben. Und nach einer Minute merkt man auf einmal, wenn man auf seine Atmung achtet und so weiter, dass es eigentlich gar nicht mehr so schlimm ist. Ne? Und da merkt man, das ist ein extremer psychischer Stressor erstmal und der Körper reagiert sehr stark. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Das wird eben hauptsächlich durch diese Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin logischerweise ausgeführt, sage ich jetzt mal.
Ich glaube, diese Kältereaktion, das kennt jeder, ne? Dass sie so schnell eintritt, vielleicht nicht. Das ist in der Kryokammer so, beim Eisbad so und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt mal irgendwie länger am Christkindlmarkt oder Weihnachtsmarkt steht, dann wird es auch irgendwann kalt. Dann merkt man auch kalte Füße, kalte Hände, kalte Beine, kalte Arme, dass sich das Ganze so ein bisschen zentralisiert. Also die Anpassungsreaktion ist für den Körper das Normalste der Welt. Aber dass sie halt so plötzlich und so schnell passiert Das ist das Besondere daran. Und das, glaube ich, gibt einem auch danach so diesen frischen Kick. Ne? Man ist ja so richtig wach danach, ja, belebt und fühlt sich so richtig gut und fit für den Tag oder für den Abend, je nachdem, wann man das Ganze halt auch macht. Also genau, du hast schon gesagt, die Gefäße ziehen sich zusammen. Das ist auch schon der erste Punkt, worauf man achten muss. Leute, die nämlich einen sehr ausgeprägten Bluthochdruck haben, immer wenn sich Gefäße zusammenziehen, steigt auch temporär der Blutdruck. Ne? Wenn man in eine Sauna geht, hat man einen umgekehrten Effekt am Anfang. Falls jemand einen Tracker hat, der die Herzfrequenz misst, wenn man in eine Sauna reingeht, fällt die Herzfrequenz erstmal ab, weil sich die Gefäße weiten und der Blutdruck sinkt und so weiter und so fort. Bei der Kältereaktion hat man genau das Umgekehrte. Und diese Spitzen, das ist genau das, was man als Person, die eh schon Blutdruckprobleme hat, nicht haben möchte. Das nur noch mal dazu gesagt, ist eine normale Reaktion bei Kälte. Aber wenn sie halt dann so plötzlich passiert, kann das das System auch belasten. Deswegen immer darauf achten, man sollte gesund sein, wenn man in sich Kälte aussetzt oder sich extremer Kälte aussetzt.
Oder jedenfalls stabil eingestellt sein. Ne?
Genau, was sehr, sehr, also Blutdruck ist ja auch der so ein stilles Phänomen. Deswegen haben so enorm viele Leute schon Bluthochdruck und wissen es gar nicht. Ja. Deswegen muss man das auch immer ein bisschen berücksichtigen. Wenn man sich da irgendwie unwohl fühlt, einfach sofort rausgehen. Bei den Kältekammern ist das ja, man ist da ja nicht eingesperrt, ne? Ist eine Tür, man kann die aufmachen, man kann rausgehen. Alles gut. Dann hast du schon gesagt, dieses Kältezittern, das ist auch vollkommen normal, Kälte zittern, Muskel zittern. Es passiert im Körper dann auch noch so ein kleiner anderer Anpassungseffekt. Neben diesem Zittern, der betrifft auch Schmerzlinderung. Und deswegen ist das ja so populär bei rheumatischen Erkrankungen. Auch bei Multiple Sklerose hatten wir auch damals, also erstens gibt es Studien dazu, ein paar kleine, nicht viele. Und zweitens hatten es ja auch die Betreiberin von der Kältekammer hier im Werksviertel erzählt, dass auch sehr häufig Multiple Sklerose-Patienten zu ihr kommen, einfach weil das sehr, 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 sehr angenehmes Gefühl ist. Allergiker auch, genau, war sie auch sehr stolz drauf. Ja. Aber was ist der Prozess dahinter? Warum lindert Kälte Schmerzen? Einfach weil es die Nervenleitgeschwindigkeit herabsetzt und die Aktivität von den Schmerzrezeptoren. Das sorgt dafür, dass diese betroffene Stelle nicht mehr so gut unter Anführungszeichen innerviert wird. Da passiert weniger Reizweiterleitung. Wenn man eine Schwellung hat, nimmt die ab. Wenn man einen Entzündungsprozess hat, nimmt der ab, weil weniger Durchblutung, weniger Entzündungsmediatoren, weniger Blut, weniger Wärme und so weiter und so fort. Also man hat diese ganzen positiven Anpassungsprozesse und das führt am Ende dazu, dass man auch weniger Schmerzen hat. Jeder Sportler kennt das. Wenn man mal eine Sportverletzung hat, dann gibt es die Pechregel. Dann wird erstmal, das P steht für Pause, das E steht für Kälte, also für Eis, das C steht für Compression, das H steht für Hochlagern. Deswegen, das ist auch ein ganz normaler und guter Anpassungsprozess. Neurotransmitter hattest du auch schon gesagt. Bei Neurotransmittern Noradrenalin steigt, Dopamin steigt auch. Also deswegen genau, fühlt
Dopamin
man sich danach
so am
gut.
Anfang ja noch nicht. Ne? Deswegen, da muss man lange genug durchhalten. Das ist das Thema. Ne? Wenn man das nicht macht, also nur diesen kurzen Reiz und dann gleich abhaut, dann hast du dieses Dopamin-Effekt leider nicht.
Ich habe mich trotzdem enorm gut gefühlt nach dem See. Also vielleicht geht das bei mir dann auch ein bisschen schneller. Vielleicht weil die Kälte bei mir schneller eindringt.
Nach Adrenalin fühlst du dich auch erstmal irgendwie belebt. Ne? Deswegen
das stimmt.
Reicht natürlich
schon. Nee, da ist man ist da auf jeden Fall danach so richtig revitalisiert, muss man sagen.
Und man hat ja auch noch die Endorphine, die dazukommen. Ja. Die wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange man dafür sein muss, aber Dopamin ist auf jeden Fall ein bisschen verzögert. Aber es macht ja auch Sinn, dass Dopamin verzögert ist. Weil immer bei allem, was schwer ist, kommt es leider erst später. Und bei allem, was leicht geht, kommt es immer sofort.
Ja, das stimmt.
Da haben wir ja schon eine Dopaminfolge drüber gemacht. Deswegen, eigentlich ein Klassiker.
Ja. Weil das ja auch diese, also Neurotransmitter anregt, Noradrenalin, Dopamin und so weiter und so fort, hat man sich auch mal gedacht, da ist doch klar, bei Leuten, die eine Depression haben, die haben ja einen Mangel an diesen Neurotransmittern, ne, im synaptischen Spalt. Und wenn das ja da eh freigesetzt wird, könnte man ja auch einfach Kälte verwenden, so als supportive, unterstützende Therapie bei affektiven Störungen, Depression zum Beispiel. Und das wird auch in manchen Kliniken experimentell gemacht, unter Anführungszeichen als natürliches Antidepressivum. Studienlage würde ich sagen, allenfalls mau, sehr mau. Aber von der Idee dahinter, also von der Theorie, von der Herleitung, ist es plausibel. Also das wird freigesetzt, ist im Grunde ein ähnliches Prinzip, wie wenn man jetzt ein Antidepressivum nimmt. Das erhöht auch die Konzentration im synaptischen Spalt. Kälte macht das auch, aber halt eben wahrscheinlich ein bisschen kurzfristiger. Vielleicht etabliert sich das in Zukunft irgendwie als entsprechende Therapievariante.
Ich glaube, also bei Depressionen halte ich es für extrem wahrscheinlich, weil du ja mit diesem Dopaminanstieg tatsächlich was hast, was eigentlich, ja, sag mal pharmakologisch total Sinn macht. Aber ja, ob jetzt beim Rest irgendwie, ob es bei weiteren Sachen noch relevant wird, weiß ich nicht, ne? Aber es wird auf jeden Fall deine Neurotransmitter-Situation verbessern, ne?
Auf der anderen Seite hat man natürlich das Dilemma, dass Leute mit einer Depression sich ja auch so schon schwer für gewisse Dinge und Tätigkeiten motivieren können. Für mich braucht es ist die Überwindung sehr groß, mich unter eine kalte Dusche zu stellen oder in den kalten See reinzugehen. Deswegen denke ich mir, ist das wahrscheinlich eher was für so ein wirklich kontrolliertes Setting in der Klinik.
Ja. Nee, ich glaube, es macht wahrscheinlich auch nur Sinn mit einer Kältekammer. Ne? Und dann hast du halt verschrieben vom Arzt so und so oft in die Kältekammer zu gehen. Und dann ist es irgendwie ich glaube, das kann dann schon funktionieren. Ja, aber es ist natürlich viel schwieriger, als sich eine Pille einzuwerfen. Also es ist am Ende schon auch
halt sehr viel
ein deutlich mühseligeres Thema. Ne?
Ja.
Und deswegen wird wahrscheinlich kein Standard, absolut.
Genau. Ja. Dann passieren ja da auch noch, wir haben über rheumatische Erkrankungen geredet, da ist ja sehr dominant das Entzündungsproblem. Ne? Rheuma ist ja so ein unspezifischer Begriff, aber Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis gibt es ja hunderte. Ne? Ja. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Da zählen Kollagenosen dazu, Sklerodermie und so weiter und so fort. Ne? Also alles sind gewissermaßen rheumatische Erkrankungen. Die werden durch Entzündungsprozesse am Laufen gehalten. Wenn man die Erkrankungen behandelt, will man Entzündungen reduzieren. Das heißt, man bekommt dann spezielle fancy Medikamente, TNF-Alpha-Blocker zum Beispiel. Und TNF-Alpha oder Interleukin 6, das ist ja auch was reduziert wird, wenn man sich Kälte aussetzt. Also diese Entzündungsprozesse, die werden dann gewissermaßen gehemmt.
Ja, ist ein sehr spannender biochemischer Effekt, weil vor allem natürlich erstmal die Entzündung kurz ansteigt, ne? Und dann geht sie aber nachträglich runter. Und das ist eben dieser am Ende ja auch immunmodulierende Effekt, den Kälte hat, dass es eben erstmal zu einem Spike führt, aber danach zu einer Anpassung des Körpers, dass er sich darauf einstellt, dann sogar eher niedrigere laufende Spiegel zu haben, was ja sehr positiv ist. Also du kannst damit, ist tatsächlich ein interessanter Weg, um chronische Entzündung zu reduzieren.
Ja, ja, absolut. Und da da gibt es auch genügend Studien dazu und Daten dazu und deswegen wird das auch in vielen Reha-Kliniken so eingesetzt. Ja. Also das ist auch wirklich medizinischer Standard, sicher nicht in allen Reha-Zentren, weil so eine Kältekammer ist halt auch sehr teuer. Also die stellt man sich jetzt nicht nur einfach so mal rein, aber in diesen spezialisierten Reha-Zentren wird das einfach schon standardmäßig mitgemacht. Genau, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Signalwege. Jeder hat vielleicht schon mal von Heat-Shock-Proteinen gehört. Die sind auch deutlich bekannter als Cold-Shock-Proteins, beziehungsweise jeder stimmt wahrscheinlich nicht, aber ein gewisser Teil hat sicher schon mal was von Heat-Shock-Proteins gehört.
Oder Sauna-Kontext.
Ja. Im Sauna-Kontext. Hm. Cold-Shock-Proteins gibt es auch. Die werden natürlich auch hoch und runter reguliert. Die haben grundsätzlich positive Effekte für Zellstress, wenn es um Reparaturprozesse im Körper geht. Also das ist schon mal ganz gut. PARPs, über die reden wir ja gefühlt in jeder zweiten, dritten Folge, ne? Das ist eigentlich super nischig, aber PARPs spielen für Reparaturprozesse im Körper eine wichtige Rolle und so weiter und so fort. Da gibt es noch viele andere, sag jetzt mal, molekularen Reaktionen, die da auftreten, aber am Ende des Tages ist es schon so, das ist alles, es kommt nicht von ungefähr, ist wissenschaftlich untersucht, deswegen weiß man auch, dass Kälte diese Effekte hat. Und über diese Evidenz werden wir dann jetzt gleich nochmal so ein bisschen sprechen. Vielleicht vorher noch, jetzt haben wir geredet über eine kalte Dusche, über ein Eisbad, über eine Kryotherapie. Von welchen Kältestufen reden wir denn, wenn es um Kryotherapie geht?
Ja, also die meisten Kammern sind ja zwischen so minus 80, 85 Grad bis minus 110. Das sind so die Klassiker. Es gibt 3 oder 4 verschiedene Hersteller, die ich jetzt so im Kopf habe. Ich glaube 3, die ich so im Kopf habe. Und einer von denen macht eben auch die minus 110 Kammern. Dann hast du aber das Thema, dass du eben mehrere Kammern brauchst. Das heißt, du musst erstmal eine Startkammer haben. Da hast du dann schon minus 60 Grad. Und dann brauchst du eine zweite Kammer, wo du dann minus 110 hast, weil du sonst einen zu starken Kälteabfall jedes Mal hast, wenn du die Tür öffnest. Und das haben häufig diese minus 85 Grad Kammern. Die haben das nicht, weil sie das eben nicht unbedingt brauchen. Da ist es dann aber häufig auch der Fall, wenn es so Einkammersysteme sind, dass sie dann häufig auch gar nicht so kalt sind, wie sie eigentlich sagen. Ne? Also dann kommt da eben sehr stark die Wärme auch wieder rein, wenn das geöffnet wird und wenn da eine hohe Frequenz ist, ne, und viele Leute nacheinander kommen, dann schaffen die halt dann nur noch minus 70 oder so. Und da merkst du den Unterschied schon krass, ne? Weil das ist halt so eine kalte, eine trockene Kälte, keine kalte Kälte. Und da merkst du halt bei minus 70 gar nicht so viel, wenn du da 3 Minuten drin stehst. Das ist echt nicht so schlimm, ne? Aber minus 110, 3 Minuten sind schon Vollgas, ne?
Das ist schon fresh. Ne? Ist schon, also da merkt anderes. Man das dann schon auch auf der Hautoberfläche.
Ja, dann hast du so kleine gefrierende, so Eisflocken da drauf. Ja, ist schon crazy. Vielleicht, was ich bei den Signalwegen gerne noch hinzufügen würde, wäre dieser PPAR-Signalweg. Der ist nämlich relevant für fürs braune Fettgewebe, dass das eben stimuliert wird. Und wer das noch nicht gehört hat, es gibt im Grunde eben weißes Fettgewebe und braunes Fettgewebe. Und braunes Fettgewebe ist wirklich Fettgewebe, was auch Energie verbraucht, um Hitze zu erzeugen. Und das ist natürlich sehr interessant.
Ohne Zittern.
Ohne Zittern, genau. Und das ist natürlich sehr interessant, weil es erstmal dazu führt, auch, dass du generell anpassungsfähiger bist. Ne? Und früher hat man immer gedacht, okay, ja, das haben die Babys nämlich noch ganz viel. Die haben da sehr, sehr viel von. Und dann wird es im Alter immer weniger. Und früher hat man immer gedacht, ja, das kann man irgendwie gar nicht wirklich verhindern. Das ist einfach ein normaler Alterungsprozess, dass es weggeht. Ne? Aber mittlerweile weiß man, okay, es gibt auch bei Erwachsenen unterschiedliche Mengen von braunem Fettgewebe und tendenziell Leute, die viel Sport machen, die eben viele solche Anpassungsreaktionen auf ihrem Körper zumuten, dass die tendenziell auch mehr braunes Fettgewebe haben. Also dieser PPAR-Signalweg wird eben nicht nur von jetzt Kälte stimuliert, sondern eben auch von zum Beispiel Sport. Mhm. Also generell alles, wo du dich irgendwie an äußere Gegebenheiten anpassen musst.
Was man da einschränkend dazu sagen muss, diesen Prozess nennt man ja Browning. Mhm. Und es ist auch eine verbreitete Annahme in der Abnehm-Community, Diät-Community, dass wenn man mehr braunes Fettgewebe hat, man natürlich auch mehr Gewicht verliert, weil das ja ist ja wie ein Ofen, der ständig heizt. Ne? Der verbraucht ständig Energie, der erzeugt zitterfreie Wärme. Ist, grundsätzlich würde man sagen, was Gutes. Und ja, es stimmt, dass wenn man sehr viel braunes Fettgewebe haben würde, dann würde das einen Beitrag leisten. Das Fettgewebe, was wir aber heutzutage als Erwachsene noch haben, also so wenig, dass das praktisch keinen Effekt mehr hat. Und auch wenn ich jetzt 30 Jahre hintereinander regelmäßig in die Kältekammer gehe, dann ändert sich die Menge von diesem braunen Fett nur marginal. Aktiviert wird es schon, ja, also eine Aktivierung von diesem braunen Fettgewebe findet statt, aber dass sich das tatsächlich vermehrt, das ist meiner Meinung nach, also was ich gestern so gelesen hatte, ein ziemlicher Mythos, ne? Weil sich diese Menge einfach nicht so wirklich, also diese braunen Fettzellen, diese braunen Adipozyten, die werden teilweise dann schon neu gebildet, aber halt auf so einem niedrigen Level, dass man da jetzt nicht erwarten kann, dass sich das dann plötzlich verdoppelt. Ne?
Okay, ja, kann ich jetzt nicht kommentieren. Würde mich mal interessieren, warum dann gerade eben bei Sportlern und so deutlich mehr braunes Fettgewebe da ist, aber vielleicht einfach, weil es über die Zeit weniger abgebaut wurde. Ne?
Ich wollte gerade sagen.
Das ist wahrscheinlich dann eher der Faktor, das kann gut sein. Ne? Also ein bisschen auch wie beim Thymus, der ja auch ein Organ ist, was tendenziell bei Menschen, die gesund leben, länger erhalten bleibt zu gewissen Anteilen, ne? Aber trotzdem über die Jahre halt einfach abnimmt. Ne? Ja, interessant auf jeden Fall.
Und vielleicht noch ein Wort zum braunen Fettgewebe. Wo ist das bei Erwachsenen noch? Das ist also zum Teil rund um die Aorta. Da hat man so einen kleinen Anteil braunes Fettgewebe und zwischen den Schulterblättern oder im Bereich der Schulterblätter, da gibt es auch noch so Residuen von diesem braunen Fettgewebe. Das sind so typische Orte. Bei Babys macht es natürlich total Sinn, ne? Weil die müssen sich ja auch selber mit Wärme versorgen können, weil sonst würde das Baby ja da liegen und ständig zittern, das geht ja auch nicht. Aber bei Erwachsenen wird das halt dann eben wird immer weniger und meine Theorie wäre auch, dass bei Sportlern halt diese Abnahme einfach verlangsamt wird, aber dass sich das wirklich substanziell vermehrt, nur weil man jetzt regelmäßige Kältereize hat, das wird so nicht unterstützt von der Forschung. Genau, in diese Kryokammer, du hast schon gesagt, da geht man ein paar Minuten rein, mal zwei, mal drei, mal vier, am Anfang natürlich ein bisschen weniger, um zu schauen, wie man darauf reagiert. Wenn es ums Eisbad geht, da reden wir meistens von Wasser zwischen so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Grad, irgendwas in dem Dreh. Das ist einfach unangenehmer. Ne? Man ist danach auch nass in so eine Kältekammer, da gehe ich angezogen runter, zieh mich um, stell mich 3 Minuten rein, geh wieder raus, ich muss mich nicht abtrocknen, ich ziehe mich einfach wieder an, bin sofort revitalisiert. Das ist einfach convenient, das passt so ein bisschen besser zum heutigen Lebensstil, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ein Eisbad ist einfach mehr Hassel.
Es ist unangenehmer. Also erstmal musst du zu einem See fahren oder du musst halt ein Eisbecken haben irgendwie. Ne? Und dann musst du natürlich, also da für deinen Kopf ist das einfach so viel härter. Du gehst da rein und es fühlt sich subjektiv so krass an im Vergleich. Also wenn du in der Kältekammer bei minus 110 Grad stehst, die erste Minute ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Wenn du ins Wasser bei 10 Grad gehst, ist die erste Minute der Horror. Und dann wird es langsam besser. In der Kältekammer wird es dann immer ein bisschen schlimmer mit der Zeit, ne? Weil du halt langsam so ein bisschen merkst, okay, ja, jetzt kühlst du aus. Wasser ist genau andersrum. Das ist wirklich am Anfang echt heftig. Also da, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und man muss halt echt auch auf seine Atmung achten, weil man halt wirklich eine krasse, krasse Fight-or-Flight-Reaktion hat und eigentlich nur raus will. Ne?
Also man neigt dazu zu hyperventilieren.
Genau. Ne?
Das ist das Problem und man muss seine Atmung da gewissermaßen im Rahmen halten, dass man nicht zu schnell zu viel Luft ausatmet, abatmet, weil damit geht CO2 raus und dann wird das Ganze noch unangenehmer.
Genau, dann gehen die Gefäße noch mehr zusammen und dann wird alles nur noch schlimmer und man kommt vor allem auch vom Kopf her eine immer gestresstere Situation rein und dann kommt man da auch nicht mehr raus. Man muss sich wirklich, wirklich einreden. So ist eigentlich egal, wenn ich jetzt hier 3-4 Minuten drin stehe, es kann nichts passieren. Ne? Und das ist gar nicht so einfach für viele Leute und verstehe ich auch total. Also es ist wirklich nicht so easy, das zu lernen.
Jetzt schauen wir mal zu den Daten. Wir haben schon ein bisschen was zur Entzündung gesagt. Bei Entzündung wird das ja ist wahrscheinlich das am besten untersuchteste Anwendungsgebiet von Kälte, einfach weil es halt auch in der Medizin schon standardmäßig eingesetzt wird, in diesen Reha-Zentren, wie ich schon gesagt habe. Das ist auch okay gut untersucht, würde ich sagen. Also es gibt viele von diesen randomisierten Studien. Es ist ein bisschen schwierig bei Kälte immer, weil du merkst ja, wenn du in ein kaltes Becken gehst. Ne? Also wie willst du sowas Placebo kontrollieren? Du kannst Leute in ein normales Schwimmbad stellen, aber dann wissen ja. die Leute auch, dass es nicht kalt ist. Ne? Und wenn du sie aber in den kalten Pott stellst, dann wissen die Leute auch, dass es kalt ist. Das heißt, man hat da immer so ein bisschen den Fakt, dass man Placebo nicht rausrechnen kann und natürlich erwartet, also man fühlt sich ja schon besser, ne? Ob das jetzt biochemisch bedingt ist oder psychisch bedingt ist, wenn man in diese Kältekammer geht, diese kleine Unschärfe, die wird sich nicht rausrechnen lassen. Das muss man dazu sagen. Was man aber messen kann, sind so Entzündungsparameter, also Inflammatory Markers wie Interleukin 1 Beta, Interleukin 6 haben wir vorher schon genannt, Interleukin 10. Das ist zum Beispiel antientzündlich, Interleukin 1 Beta ist proentzündlich, also Interleukin 1 Beta geht runter, Interleukin 10 geht rauf und bei diesen Entzündungsmarkern messbare Effekte, das wird weniger.
Am Ende ist es eine Stabilisation von diesen ganzen Markern, ne? Und nicht mehr und nicht weniger. Was ich da jetzt eben schon interessant fand, was auf jeden Fall dafür spricht, dass es was macht und nicht unbedingt nur Placebo ist, dass es eben bei Übergewichtigen, also Menschen, die mehr chronische Entzündungen haben oder bei Sportlern, diese Effekte logischerweise stärker waren, weil die ja auch mehr Entzündungsmarker haben. Und da ist ja schon interessant, okay, wenn du das natürlich vergleichst, dann siehst du, okay, einerseits ist offensichtlich eine Regeneration eine bessere gegeben und auf der anderen Seite kriegst du wirklich eine stärkere chronische Entzündung auch runter. Ne? Spricht zumindest dafür, aber ja, klar, dieser Placebo-Effekt kann natürlich schon sein. Ne?
Ja, also ich meine, wie gesagt, also bei Entzündung ist es, denke ich, relativ eindeutig, weil Marker kann man messen. Ja. Bei allem anderen ist es ein bisschen schwieriger. Aber du hast schon über Regeneration geredet im Sport. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, es gibt ja auch die Debatte, soll man Antioxidantien rund um den Sport nehmen? Also wenn ich jetzt eine intensive Trainingseinheit habe, dann sollte ich danach nicht hergehen und mir ein paar Kapseln Antioxidantien einschmeißen. Wenn man will, diesen Schaden im Körper haben, diese Hormesis-Reaktion, damit der Körper dann einen Impuls bekommt, okay, hey, jetzt mach mich stärker fürs nächste Mal. Ne? Bei Kälte verhält sich so ein bisschen ähnlich. Man sollte auch nicht so direkt nach einer intensiven Sporteinheit diesem extremen Kältereiz aussetzen, weil da ja auch Entzündung runterreguliert wird. Und ein bisschen von dieser Entzündung will man aber ja haben.
Ja, genau, also es kommt drauf an, was dein Ziel ist. Ne? Wenn das jetzt irgendwie nach einem Wettkampf ist und du willst einfach nur schneller regenerieren, weil du an dem Tag dich wirklich geschunden hast, ne? Dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil du besser regenerierst, weniger Entzündung und schneller regenerierst und sich auch die Regeneration nicht so furchtbar anfühlt. Ne? Andersherum, wenn du aber gerade irgendwie Muskeln aufbauen willst, ne, dann ist es auf jeden Fall keine gute Idee, weil dann wirst du auf jeden Fall den Effekt des Muskelwachstums verlangsamen und reduzieren. Genauso wie eben bei Antioxidantien. Ne? Also das vielleicht noch als Nuance da drin. Aber ja, absolut. Das kann schon ein Thema sein.
Ich bin ein sehr großer Tennisfan, ne? Und bei Tennisspielern ist das zum Beispiel sehr häufig während Turnieren, weil da spielst du ja jeden Tag ein Match oder alle ein bis zwei Tage ein Match. Und da ist es sehr häufig nach einem Match direkt in die Eistonne, direkt irgendwie in eine Kryokammer. Die meisten machen es wirklich mit Eisbädern, also mit so wirklich kaltes Wasser plus noch irgendwie ein paar Kübel Eiswürfel oder so rein. Und wie du sagst, da macht es total Sinn, weil man will ja wieder fit sein für den nächsten Tag und das hat er ja jetzt dann nicht unbedingt den, das soll keinen Trainingseffekt haben, weil dafür trainiert man dann wieder zwischen den Turnieren.
Genau.
Bei Fußballern ist es genauso, bei einer Fußball-WM, wo man alle paar Tage ein Match spielt, bei einer Europameisterschaft, da ist es auch so, man will für das nächste Match fit sein, aber man will eigentlich nicht diese intensiven Trainingsreize haben, sondern man will schneller regenerieren. Genau. Insofern da wunderbar. In einem normalen Trainingsblock ist es jetzt wahrscheinlich nicht so hilfreich, vor allem nicht, wenn es um Muskelaufbau geht.
Aber das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr gut untersucht. Viele Studien, viele Probanden. Also ist auf jeden Fall sehr solid.
Genau. Da kann man noch unterscheiden zwischen, ich mache jetzt nur Kälte und ich mache diese Contrast Water Therapy, also Kälte, Wärme, diese Wechselduschen, ganz klassisch. Genau. Ne? Ich habe das schon häufiger gehört, das auch gut für Regeneration.
Genau.
Wo das eine jetzt das andere schlägt, ich glaube, das ist nur Spekulation, weil bei Daten gibt es da ja nicht so wirklich welche dazu. Dann das Dritte, wir haben vorher schon ganz kurz über Depression geredet, über Noradrenalin, über Dopamin, was hochgeht, wird mehr davon ausgeschüttet. Deswegen ist das auch ein Forschungsbereich gewesen. Ne? Mental Health, Stimmung, ja. Stress, alles, was irgendwie das Gehirn, das kognitive System belastet. Da gibt es bei Kälte auch ein paar Daten dazu, wenn auch jetzt nicht überragend. Ne? Ist, klar, ist eine Meta-Analyse, aber 300 Teilnehmer ist trotzdem mager.
Ja, es ist sehr heterogen. Ich meine, es macht aber Sinn, es ist am Ende ja auch ein Mental Health-Thema und dadurch ist es natürlich auch was super Subjektives und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch einfach ein Placebo-Effekt ist. Aber andererseits, es macht ja zumindest biochemisch Sinn, wie wir es am Anfang eben beschrieben haben mit dem Dopamin und so weiter, dass es auf jeden Fall zu einer besseren Gesamtstimmungslage führen kann. Also, ja, ich glaube, kann man so stehen lassen. Die Daten sind halt super heterogen und nicht ganz so klar wie bei den anderen Sachen und vor allem auch nicht so messbar. Das ist vor allem das Problem, ne? Weil wie willst du es messen? Am Ende machst du am Ende einen Fragebogen und schaust, okay, wie ging es den Leuten? Aber so ist es halt auch bei mentaler Gesundheit. Ne?
Aber es ist auch Biochemie 101. Ne? Also wenn sich jemand dafür interessiert, einfach die Dopamin-Folge von uns anhören. Übrigens eine große Empfehlung, weil Dopamin super spannendes Thema. Da haben wir über die Pleasure-Pain-Waage geredet oder Balance geredet. Wir sind heutzutage ja nur auf der Pleasure-Seite. Ne? Man sitzt am Handy, schaut Social Media an, man zockt am Computer, man futtert einen Schokoriegel. Und wenn man aber die andere Seite der Waage mal nach unten drückt, also Pain, ne, ist ja unangenehm, wenn man erstmal in diese Kälte reingeht, dann hat man zuerst Pain und danach kommt Pleasure. Dopamin wird ausgeschüttet, man fühlt sich gut, man ist gewissermaßen auch so ein bisschen stolz auf sich, dass man es durchgehalten hat. Deswegen das auf jeden Fall gut für Stimmung. Ob das dann jetzt wo wirklich langfristige Effekte hat, dass man es auch irgendwann mal routinemäßig bei irgendwelchen psychologischen Themen einsetzt. Das überlassen wir der zukünftigen Forschung, weil dafür gibt es aktuell noch zu wenige Daten. Und ein vierter wichtiger Punkt ist dann noch der Stoffwechsel. Weil der wird natürlich auch für eine gewisse Zeit beeinflusst.
Ja gut, ich meine, da geht es natürlich auch ganz stark wieder um Entzündung. Ne? Die wird halt einfach reduziert, wird moduliert, wird verbessert und optimiert. Es ist auch interessant, dass es sein könnte, und da waren die Daten aber nicht ganz so eindeutig, dass es eben auch für die Gewichtsreduktion ein Thema spielen kann, weil der Metabolismus wiederum angeregt wird. Das ist aber nicht ganz so klar wie jetzt die anderen Sachen, die wir bis jetzt vorgestellt haben, muss man ehrlich sagen.
Und dann gibt es ja noch das Browning-Narrativ, ne? Genau. Braunes Fettgewebe, ja. Wo aber ja zugegebenermaßen recht wenig dran ist. Also das Fettgewebe wird aktiviert, es wird aktiviert und das ja auch gut, weil dann wird eingeheizt, dann wird Energie verbrannt und der Effekt passiert bei allen Menschen. Das heißt, das spielt sicher auch eine Rolle. Aber halt dieser Anpassungseffekt, dass man dann doppelt, dreimal, viermal so viel braunes Fettgewebe hat, der findet nicht statt. Aber aktiviert wird es auf jeden Fall, das ist ein Fakt, das Bestehende, was man
genau,
hat.
Genau, und das könnte
das
ja schon ein Aspekt sein.
Das ist ja sonst nicht der Fall. Na, wenn ich den ganzen Tag, wenn wir jetzt hier drin in einem Raum sitzen, da ist das braune Fettgewebe nicht aktiviert.
Nee, obwohl ich hatte ja vorhin hier das Fenster aufgemacht und du warst ganz sauer dann auf mich.
Also ich habe sicher eine Menge braunes Fettgewebe, das garantiere ich dir.
Es wurde wahrscheinlich direkt aktiviert.
Mir wird so eingeheizt den ganzen Tag.
Gut. Na gut, passt. Ja, nee, also das ist halt nicht ganz so klar, dieser Part, ne, mit dem Metabolismus. Wird ja sehr häufig propagiert. Ist wahrscheinlich das Unklarste von den Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben.
Mhm. Wann ist Kälte sinnvoll? Ich habe am Anfang schon angedeutet, nicht jeder sollte sich jetzt morgen in eine Kryokammer stellen, ne? Wenn man eine in der Nähe hat. Nicht jeder sollte einfach so in den kalten See springen. Ganz schlecht ist es für Leute, die ein Blutdruckproblem haben oder generell Herz-Kreislauf-Probleme haben, weil da passiert eine sehr, sehr, das nicht wie wenn man am Weihnachtsmarkt steht, wo man langsam auskühlt, weil da trinkt man ja dann meistens ja auch noch Alkohol und Alkohol sorgt auch dafür, dass man schneller auskühlt, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Sondern da hat man eine sehr starke Sofortreaktion, Blutgefäße ziehen sich sofort zusammen, das ist eine große Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Das ist kein Problem bei jungen Leuten, weil beziehungsweise bei gesunden Leuten, weil die Gefäße dann noch anpassungsfähig sind, da gibt es keine, Plaques gibt es überall, aber wie gesagt, die Belastung ist für eine gesunde Person sehr gut verdaubar und da überwiegen die positiven Effekte, aber ansonsten ist das Risiko auch einfach zu groß. Es gibt ja auch Leute, die das Raynaud-Syndrom kennen wahrscheinlich wenige, aber es gibt, der Prozentsatz an Leuten, der es hat, ist gar nicht so klein. Das ist, wenn sich die Gefäße so plötzlich zusammenziehen und bei Fingern, das heißt deshalb Raynaud-Syndrom, weil ein Finger ist dann weiß, ein Finger ist durchblutet, ein Finger ist dann wieder weiß, ein Finger ist wieder durchblutet. Einfach, weil man so einen Gefäßspasmus hat, so bezeichnet man das auch tatsächlich. Und wenn man da natürlich irgendwie sich Kälte aussetzt, dann passiert das enorm schlecht. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht darüber reden, weil dann kommt da gar kein Blut mehr an. Gibt auch Leute, die sehr sensibel auf Kälte reagieren. Und ich meine jetzt nicht nur Leute, die dann draußen stehen und sagen, boah, heute ist aber kalt, sondern Leute, die Antikörper im Blut haben, die sehr sensibel auf Kälte reagieren und bei jedem besonderen Kältereiz agglutinieren die, also verklumpen und das kann dann auch so Trompen verursachen. Also da muss man auch aufpassen, aber die Leute wissen meistens Bescheid. Das sind
jetzt mehrere Edge-Cases gewesen, muss man vielleicht dazu sagen. Ne?
Ja, ich wollte nur sagen, genau, ja. Man weiß wahrscheinlich, wenn man Raynaud-Syndrom hat, man weiß, wenn man diese Kryoglobulinämie hat, aber viele Leute wissen zum Beispiel nicht, dass sie ein Blutdruckproblem haben, deswegen da einfach
genau, beim Blutdruck, wie gesagt, achten. Wenn er eingestellt ist, ist jetzt kein, man kann trotzdem Kälte machen, wenn er gut eingestellt ist, aber man sollte vorsichtig mit dem Thema umgehen, wenn er eben schlecht eingestellt ist oder gar nicht eingestellt ist. Da ist dann auf jeden Fall tendenziell Sauna besser. Und wenn man eben Plaques hat, bekannte Plaques im Herzen oder wo auch immer, ist Kälte natürlich auch nicht gerade das Mittel der Wahl, dann sollte man auch eher zur Sauna greifen. Ne? Also vielleicht einfach nur, um das noch ein bisschen einzuordnen, dass man da nicht nichts machen kann, aber dass man auf jeden Fall vorsichtiger mit sowas umgehen muss und ein bisschen bedachter.
Und der Stressor ist ein anderer. Also wenn ich mich in eine Kältekammer stelle, ist der Stressor geringerer, wie wenn ich einfach so in den kalten See springe. Also das muss man auch nochmal...
Muss man auch nochmal für ein Verhältnis setzen.
Genau, da einfach aufpassen. Zweiter Punkt, nach Krafttraining, wenn man Muskelaufbau machen will, aufpassen. Nicht super empfehlenswert, weil das ja eben diese Anpassungsreaktion vom Körper einschränkt. Wenn man krank ist, ist denke ich logisch, ne, dass man sich da nicht nochmal on top, also vielleicht nicht für alle, aber sollte man nicht machen. Und es gibt auch, Asthma haben ja sehr viele Leute und ist auch durchaus häufig, dass Leute auf eine sehr kalte, trockene Luft dann reagieren und so einen Asthmaanfall bekommen. Also, aber man weiß ja auch, wenn man Asthma hat, deswegen halt da bisschen mit Vorsicht herangehen und sich nicht direkt in eine minus 110 Grad Kältekammer reinstellen.
No, start slow. Ja.
Das ist auch nochmal relevant und vielleicht auch nicht einfach in den See springen, weil da passiert so eine Anpassungsreaktion auch. Und chronischer Stress ist auch nochmal super wichtig. Nicht glauben, dass das ein Weg ist, um das System runterzufahren und weniger Stress zu haben. Ne? Also wenn man viel Stress hat, an alle Denker, Unternehmer, was weiß ich, die hier schon einen super stressigen Alltag haben, es ist nicht super smart, sich da in der Kältekammer noch on top reinzustellen, weil das ist auch Stress.
Genau, das sollte man dann eher an weniger gestressten Tagen machen, weil, ja genau, also das ist wirklich so ein echt wichtiges Thema eigentlich, was häufig aus meiner Sicht vergessen wird, weil man fühlt sich danach ja erstmal richtig geil und eher ein bisschen weniger gestresst, einfach weil man so dieses High hat, ne? Und das führt aber nur dazu, dass man komplett überlädt und überstimuliert wird. Und für viele Leute, die einen sehr stressigen Alltag haben, und das sind aber tendenziell auch häufig die Leute, die das dann häufig machen, ist das eigentlich echt nicht so förderlich. Da muss man ein bisschen mit mehr Bedacht rangehen. Da ist auch sowas wie Sauna deutlich besser.
Genau. Sehr gut ist es wiederum für Leute, die all das nicht haben, was wir jetzt besprochen hatten. Und zusätzlich auch einerseits die Motivation haben, sowas mal auszuprobieren, die vielleicht irgendwie eine Entzündungsthematik haben, es dafür gerne mal ausprobieren möchten. Also Entzündungsmanagement ist grundsätzlich sehr gut. Stressresilienz ist ein bisschen paradox, aber wenn man häufig in der Kälte sich Kälte aussetzt, dann kann man diese Stressresilienz auch verbessern. Also man kann da ein bisschen widerstandsfähiger werden, aber halt eben nicht in High-Stress-Phasen in sich Kälte aussetzen. Also das einzige kleine Thema, also eigentlich gar nicht so ein kleines Thema, sondern ein großes Thema, worauf man achten sollte, wenn man viel Stress hat, man nicht Kälte machen. Aber wenn man es immer wieder mal macht, in niedrigen Stressphasen, dann verbessert das auch über die Zeit hinweg die Stresstoleranz oder Stressresilienz. Genau. Gibt es auch so eine gewisse Anpassungsreaktion, ansonsten Regeneration. Für Hobbysportler glaube ich jetzt nicht so unfassbar relevant, wenn man 2-3 Mal die Woche laufen geht, dass man dann danach immer Cold Plunge macht, um schneller zu regenerieren. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man es gerne ausprobieren möchte, why not? Ne? Also die Profis machen es auch, die haben halt natürlich eine sehr viel besser abgestimmte Trainingsroutine, bei denen wird es auch einen viel größeren Effekt haben, als wenn wir das jetzt machen würden. Aber why not? Ne? Genau. Wir sagen immer, man muss Sachen für sich selber ausprobieren. Und wenn man das Gefühl hat, dass sie einem gut tun, dann bitte unbedingt weitermachen. Genau. Auf jeden Fall so. Okay. Wir können vielleicht jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen darüber reden, wenn man das jetzt für sich ausprobieren möchte. Wie macht man das am besten? Sagen wir mal, okay, man wohnt jetzt in einer größeren Stadt, es gibt irgendwo so eine Kryokammer. Das ist der nicht der niederschwelligste Ansatz, in eine Kryokammer zu gehen, weil da muss man ja auch hinfahren und das kostet ja auch Geld, ne? Aber es ist der sanfteste Einstieg, finde ich immer.
Ja, es ist auf jeden Fall viel angenehmer als kaltes Wasser, kann man halt sagen, was man will, oder? Und man unterschätzt auch total, wie gut man das eigentlich aushalten kann. Und wie gesagt, das ist das Schöne an der Kryokammer ist, die erste Minute ist nicht schlimm. Und deswegen kann man sich relativ gut dran gewöhnen. Das heißt, man hat nicht so diesen totalen Schlag ins Gesicht am Anfang und man kann richtig lernen, mit Kälte mal umzugehen und da mal seine ersten Atemübungen zu machen, sich auch selber einzureden, hey, das sind nur 3-4 Minuten, mir kann nichts passieren. Ich ziehe das jetzt einfach durch, ich atme die ganze Zeit kontrolliert und hat das halt viele positive Effekte. Ich finde, in der Kältekammer kann man einfach sehr gut lernen, mit Kälte umzugehen und dann ist eigentlich das Nächste natürlich auch mal sowas wie Eisbaden zu testen. Aber die Kältekammer ist, finde ich, so ein schön softer Einstieg. Und das ist das Schöne daran. Mhm.
Wenn wir jetzt über Routine reden, dann reden wir darüber, dass man das vielleicht 2-mal die Woche macht oder mal 1-mal die Woche zum Starten, um zu schauen, wie es einem geht. Ich würde nicht mit einer minus 110 Kammer starten, sondern vielleicht mit einer 80-85, also minus 80-85 Grad Kammer. Mhm. Sich da mal 2-2,5 Minuten reinstellen. Alle, die so eine Kammer betreiben, die wissen da auch schon ganz gut Bescheid. Ne? Man schaut sich mal an, was hast du für eine Statur? Wenn du groß und schlank bist, dann ist man automatisch weniger kältetolerant. Ne? Einfach weil die Kälte ja viel schneller...
Du hast mehr Oberfläche auch. Ne?
Genau, man hat viel mehr Oberfläche und man hat weniger, sag ich jetzt mal, Fettgewebe, was diesen direkten Kälteeffekt auch puffert. Also insofern da nicht traurig sein, wenn man das erste Mal hingeht und man bekommt eine Empfehlung, dass man das vielleicht nur 2-2,5 Minuten machen sollte. Das ist ganz normal. Wenn man ein Eisbad ausprobieren möchte, da ist der Zeitraum, wo man sowas ausprobiert, üblicherweise ein bisschen länger, aber halt nicht am Anfang. Ne? Also wie gesagt, ich bin in diesen See rein, ich war 15 Sekunden drin, bin gleich wieder raus, weil es so kalt war.
Ja, das ist das Mindset.
Ja, ich denke, es ist ganz okay, wenn man sich mal anschaut, dass man es vielleicht in der Gruppe macht. Das ist sowieso wichtig, also nicht einfach alleine in so einen eiskalten See springen und am Ende passiert dann irgendwie was oder man hat ein Problem. Und
zumindest sollte man dann nicht schwimmen, sondern irgendwo, wo man steht, damit man auch rauskommt.
Genau, auf jeden Fall. Und man muss auch nicht, also man sollte auch nicht komplett untertauchen, sondern sich vielleicht einfach mal so Brust- oder Hüfttief reinstellen, dass es weniger Oberfläche mit dieser Kälte konfrontiert und danach eben die Möglichkeit haben, sich schnell abzutrocknen, schnell umzuziehen und irgendwo dann schnell wieder ins Warme zurückzukommen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn man Eisbaden geht. Das Duschen, das kann man auch easy jeden Morgen in der Früh machen. Ich mach's nicht. Ich wollte aber unbedingt mal testen, zumindest so ein paar Mal die Woche, mal so 20, 30 Sekunden in der Früh kalt zu duschen. Man kann auch ganz normal warm duschen vorher und duscht dann einfach die letzten 20, 30 Sekunden kalt. Dann ist man auch wach, revitalisiert, fit für den Tag. Also insofern ist das, denke ich, was man auf jeden Fall machen kann.
Es ist aber auch eine Gewohnheitssache. Ne? Also die ersten paar Male sind auch immer fürchterlich und irgendwann mag man es dann aber. Ich mach's aber aktuell auch nicht. Habe jetzt auch eine Phase, wo ich es nicht mache. Habe es aber auch schon mal monatelang gemacht, jeden Tag. Und dann wird man so ein bisschen süchtig danach, muss man ehrlich sagen. Also dann will man es jeden Tag machen.
Ja, ich weiß zum Beispiel, der Moritz bei uns von Molecular Analytics, der macht das schon seit 20 Jahren. Ja. Der duscht jeden Tag in der Früh kalt. Ja. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, er findet es ganz spannend, wenn man dann mal in Hotels ist oder unterwegs ist, man merkt dann auch, wie unterschiedlich kaltes Wasser ist. Ne?
Ja, also
man dreht überall ganz auf kalt, aber in manchen Hotels ist es viel wärmer als zum Beispiel bei einem zu Hause. Also das, man lernt, das für mich ist einfach nur kalt, ist kalt. Ja. Aber er meint, dass man da dann schon auch die Unterschiede ein bisschen merkt. Also das vielleicht, wenn das jemand mal ausprobieren möchte, immer irgendwie zu zweit machen. Jetzt beim kalten Duschen ist es, denke ich, relativ ungefährlich, weil man kann ja auch jederzeit auch einfach wieder auf warm drehen und rausgehen. Man ist ja ohnehin zu Hause. Deswegen ist das, denke ich, fein. Unbedingt sich mal Atemtechniken anschauen, wenn man Eisbaden probieren möchte oder auch in der Kältekammer ist. Das hilft auf jeden Fall, diese Zeit zu überbrücken. Box Breathing und so weiter und so fort. Gibt verschiedene Varianten, gibt auch die Wim Hof Atmung, die man mal ausprobieren kann. Da geht es ganz genau um diesen Anwendungsfall, dass man es möglichst lange in Kälte aushält. Genau, und einfach aufpassen, dass man nicht hyperventiliert, weil das ist meistens was dann sehr, sehr schnell zu einem Abbruch führt, wenn man zu schnell atmet und zu viel CO2 los wird. Man kann das immer mit Musik machen, man kann es mit einem sichtbaren Timer machen, dass man so ein bisschen durchgeführt wird und weiß, jetzt habe ich schon die Hälfte, jetzt habe ich noch 1,30, jetzt habe ich noch irgendwie noch 30 Sekunden. Das hilft alles bei der Anwendung von Kälte. Hast du noch ein schönes Schlusswort zu Kälte?
Also ich kann es nur empfehlen, das mal zu testen. Es ist, glaube ich, für die meisten Menschen was sehr, sehr Spannendes. Kann enorm gut eben fürs Immunsystem sein. Kann enorm gut für die Regeneration sein, kann aber auch einfach eine gute Übung für den Kopf sein. Und das ist wahrscheinlich sogar der krasseste Benefit, weil man mal lernt, mit Kälte umzugehen, sich nicht verrückt zu machen, man wird stressresilienter, das auf jeden Fall, wenn man das häufiger übt. Weil man ja auch einfach merkt, mit einem akuten Stressor umzugehen, dass der gar nicht so schlimm ist und sich auch mal selber beizubringen, sich einzureden, hey, mir kann jetzt gar nicht so viel passieren, einfach mal rational in diese Situation ranzugehen. Das ist ja doch was man im Alltag manchmal verliert und vergisst. Dafür ist es einfach mega. Deswegen, ich kann es eben nur ans Herz legen, aber natürlich auf die Caveats aufpassen, die wir genannt haben. Wenn das nicht zutrifft, erstmal keine Bedenken, einfach mal loslegen und ausprobieren.
Unbedingt auch mal, wenn man eh schon kalt duscht oder ab und an mal Eisbaden geht, fürs Gefühl mal eine Kryokammer austesten. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Qualität von Kälte, wenn es einem das Geld wert ist. Ein Besuch kostet wahrscheinlich so im Bereich von 20 bis 30 Euro. Und so, wenn man häufiger geht, ist es günstiger. Einfach mal testen, wenn man auch die Möglichkeit hat, weil es irgendwo in der Nähe ist. Ich fand, das ist ganz was anderes gewesen und man erträgt die Kälte viel leichter. Der Effekt danach ist für mich der gleiche gewesen. Ne? Ich fand mich nach einer Kryokammer genauso, nach 4 Minuten Kryokammer genauso revitalisiert wie nach 15 Sekunden in dem See da. vielleicht ist da doch auch ein bisschen Placebo-Effekt dabei, aber der Posteffekt war für mich der gleiche und der See ist viel schlimmer gewesen. Und der hatte ja auch, ich weiß nicht, wie kalt der war.
Der war gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm.
12 Grad war aber ja auch schon 8 oder 9 am Abend, deswegen auch echt frisch. Ja. Oder es war auf jeden Fall schon dunkel. Genau. Ansonsten, wenn es von eurer Seite her Fragen gibt zu Kälte, unbedingt einen Kommentar da lassen oder eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Kommentieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, wir schauen uns das an, antworten gerne darauf und unbedingt Kälte mal ausprobieren. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Hat Spaß gemacht, danke und ciao.